Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf das Buch der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 4. Und ich lese uns als, das ist der Text, über den wir nachdenken wollen, aber wir werden lange nicht alles ansprechen können, was in diesem Text behandelt wird. Wir wollen uns auf eine Sache nur konzentrieren, aber bevor wir uns in diesen Text hineinbegeben, möchte ich mit uns diese ersten 6 Verse lesen. Der Apostel Johannes, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Danach sah ich, und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden wie eine Posaune, er bezieht sich auf Kapitel 1, auf die Stimme des Herrn Jesu. Die sprach: Steig her. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron war gesetzt im Himmel, und auf diesem Thron saß einer. Und der da saß, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron gleich anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Donner und Stimmen, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Stuhl oder vor dem Thron, welches sind die 7 Geister Gottes. Soweit der Text. Ich möchte, bevor wir uns so richtig in den Text hineinbegeben, ganz kurz wiederholen, was wir schon in einer der ersten Predigten angesprochen haben, in Bezug zu der Einteilung dieses Buches der Offenbarung. In Kapitel 1, Vers 19, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, ihr könnt ruhig aufschlagen, Kapitel 1, Vers 19, wird uns die Aufteilung des Buches ganz genau gegeben. Wir lesen in diesem Vers Folgendes. Schreibe nun, so hier ist der Auftrag an den Johannes, schreibe, was du gesehen hast, erstens, und was ist, zweitens, und was danach geschehen soll, drittens. So, das ist genau die Einteilung der Offenbarung. Ja, der Johannes soll als erstes das aufschreiben, was er gesehen hat. Dann soll er aufschreiben, das, was ist, was die Gegenwart ist, in der er gelebt hat. Und diese Gegenwart betrifft auch uns heute. Und dann soll er aufschreiben, das, was geschehen soll. Das, was du gesehen hast, das, was Johannes gesehen hat, ist in Kapitel 1 wiedergegeben. Was hat Johannes gesehen? Er sah den auferstandenen Herrn Jesus Christus, der sich ihm vorstellt. Wir erinnern uns an das erste Kapitel. Wunderbare Beschreibung des Herrn Jesu und dann die Reaktion des Johannes, der diesen verherrlichten Jesus sieht und dann, bumm, umfällt. Ja, die Besinnung verliert. Dann, das, was ist, ist uns in Kapiteln 2 und 3 wiedergegeben. In diesen Kapiteln lesen wir von den Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Wir haben uns sehr lange mit diesem Abschnitt beschäftigt. Ich habe nachgeguckt, genau im Januar damit angefangen und im August sind wir damit fertig geworden. Und nun kommen wir zu dem dritten Abschnitt der Offenbarung, der in Kapitel 4 beginnt. Dem Johannes wurde gesagt, schreibe auf, was nach diesem geschehen wird. Und das betrifft die Zukunft. Das betrifft auch für uns als Gemeinde des Herrn Jesu lebend im 21. Jahrhundert die Zukunft, noch die Zukunft. Wir befinden uns nicht darin. Es ist die Zukunft auch für uns. Und dieser Abschnitt geht von Kapitel 4 bis 22. In Vers 1, Kapitel 4, ja, wird Folgendes gesagt. Wir haben das gelesen, aber ich möchte es noch einmal lesen. Es wird gesagt, Jesus oder Johannes schreibt, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür ward aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, Jesus Christus spricht dir wieder, komm herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und wir haben das schon gemerkt, genau diese Wortwendung, nach diesem, wird zweimal in Vers 1 gebraucht. Und dieser zweifache Gebrauch dieses Wortlauts nach diesem ist wie ein Wink mit dem Zaunpfahl, sagen wir im Deutschen, ja, dass Johannes nun bereit ist, den dritten prophetischen Abschnitt der Offenbarung zu schreiben. Und das ist in diesem Abschnitt, das uns von dem Ende des Menschenzeitalters erklärt wird, dass wir werden uns wird da das Auge aufgetan dafür, was geschehen wird am Ende des Menschenzeitalters, besonders spricht das die Trübsalzeit an. Ja, es ist der Abschnitt, der ebenso von dem Anfang des messianischen Reiches spricht, dem tausendjährigen Reich, und anschließend daran schreibt die Offenbarung auch von dem Gericht am großen weißen Thron und dann auch von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Deutlich soll uns in dem Studium eben dieses letzten Abschnittes der Offenbarung werden, ihr Lieben, dass Gott souverän ist, ja, und dass Gott in seiner Souveränität nicht nur die erste Seite der Menschheitsgeschichte schon geschrieben hat, sondern auch die letzte Seite der Menschheitsgeschichte schon geschrieben hat. Und diese letzte Seite der Menschheitsgeschichte hat Gott nicht nur beschlossen und niederschreiben lassen, er zeigt sie uns auf durch den Johannes. Wir können wissen, was sein wird, was passieren wird. Mehr als das, Gott hat ebenso die erste Seite seiner Geschichte mit den Erlösten aller Zeiten schon vorhergeschrieben, hinweisend auf den neuen Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem und wer alles wirklich in diese Wirklichkeit hineingehen wird. Ihr Lieben, das ist der Gott, den wir anbeten. Ja? Es ist ein Gott, der nicht den Menschen nachläuft und wie ein Lakai jedem und seinem Bruder Recht machen will. Gott, unser Vater, ist souverän. Er regiert. Und wenn wir uns zu ihm nahen wollen, dann können wir das nur durch Jesus Christus. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann gibt er uns die, zeigt er uns die Realität, dann macht er die Regeln auch für diese Realität. Und die wichtigste dieser Realitäten ist, wir müssen Jesus Christus als unseren Erlöser haben, wenn wir diesem Gott begegnen wollen. In dem Alten Testament, in dem Buche des Propheten Jesaja, können wir Folgendes schon nachlesen, und wir haben diesen Vers oder diese Verse schon mehrmals gelesen, aber ich lese sie uns nochmal, weil sie sehr, sehr wichtig sind. Hier wird gesagt, gedenket der Anfänge von Ewigkeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Und dann sagt Gott selbst, ich verkündige von Anfang an den Ausgang von alters her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was sagt Gott? Gott sagt, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, nicht was uns als Menschen gefällt, was Gott gefällt, das will ich tun. Und von diesem Ratschluss Gottes lesen wir eben auch in den nachfolgenden Kapiteln der Offenbarung. Aber bevor Johannes das macht, den Ratschluss Gottes in Bezug auf die Endzeit aufzuschreiben, erlebt er etwas ganz Faszinierendes. Der Apostel Johannes wird in die Gegenwart Gottes versetzt. Noch bevor die Gerichte über die Erde ausgegossen werden. Davon lesen wir ab Kapitel 6 bis Kapitel 19, Trübsalszeit. Wird dem Apostel Johannes die himmlische Wirklichkeit aufgezeigt. Und das, was er erlebt in dieser himmlischen Wirklichkeit, das fasst er für uns zusammen, eben in diesen Versen, Kapiteln 4 und 5. Nun, es ist nicht das erste Mal, dass einem Menschen in der Heiligen Schrift die Himmelstür, sage ich mal, geöffnet worden ist, ja, und er in die Ewigkeit hineinschauen darf. Der Prophet Micha sagt in 1. Könige 22, 19, ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Dem Propheten Hesekiel wurde ebenso das Vorrecht zuteil, die himmlische Herrlichkeit zu schauen. Und die Dinge, die er berichtet, sind einfach unvergleichlich. Ja, dem Märtyrer Stephanus wurde ja auch eine herrliche Vision gegeben, kurz vor seiner Steinigung. Und auch er betont als allererstes den Thron Gottes, interessanterweise. Nun, der Apostel Johannes, er berichtet viermal in dem Buch der Offenbarung, dass er im Geiste zu einem bestimmten Ort versetzt worden ist und dann auch diese bestimmten Dinge dann gesehen hat, die er niedergeschrieben hat. Hier wird er im Geist in die himmlische Herrlichkeit versetzt. Und das Erste, worauf er hinweist in seinem Erleben, ist wiederum der Thron Gottes. Gott sitzt auf dem Thron. Dasselbe Bild wird uns immer und immer wieder in der Heiligen Schrift gezeigt. Gott sitzt auf dem Thron. Und die Frage ist, warum? Vielleicht damit, dass wir als Menschen diese Wahrheit verstehen. Gott sitzt auf dem Thron und nicht ein Mensch und nicht der Zufall. Gott sitzt auf dem Thron. Gott ist souverän. Nun, manche fragen, war das, was Johannes erlebt hat, eine Vision? Oder war das etwas, was der Entrückung gleichzusetzen ist? Ihr Lieben, ich weiß es auch nicht genau. Wir können das fragen, wenn wir in die herrliche Ewigkeit kommen und dem Johannes begegnen. Wir können ihn fragen, was es gewesen ist, das eine oder das andere. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Verständnis dazu. Ich denke, dass es ähnlich der Entrückung gewesen ist, aber genau weiß ich es nicht. Die Frage der Art und Weise ist interessant, ja, aber nicht so bedeutend, denke ich, wie die Frage nach dem Warum. Warum ist es, dass der Apostel Johannes das erfahren muss, was er uns eben in Kapiteln 4 und 5 wiedergibt? Warum wurde dem Apostel Johannes diese außergewöhnlich herrliche Erfahrung und Schau gegeben, vor der Mitteilung darüber, was in der Trübsalzeit stattfinden wird, zum Beispiel, ja? Und die Antwort, meine ich, in der Tatsache zu erkennen, dass diese schrecklichen Gerichte, die über die Menschheit hereinbrechen werden, über die ganze Menschheit, über die ganze Erde, ihren Ursprung in der Herrlichkeit Gottes haben. Wenn der moderne Mensch das heute hört, er kann sich das kaum vorstellen. Und sie fragen sich, ja, wie kann das sein, dass diese schrecklichen Gerichte, von denen wir lesen in der Trübsalzeit, aus der Herrlichkeit kommen, aus der Nähe Gottes kommen, von Gott selbst kommen? Sie können sich das nicht vorstellen. Aber genau das ist die Realität. Die schrecklichen Gerichte der Trübsalzeit, die kommen von Gott. Es ist nicht nur eine Folge, es ist überhaupt nicht die Folge von der globalen Erwärmung, sondern Gott macht es so, dass diese Gerichte über die Menschheit kommen. Ja? Viele Menschen und auch viele Christen sehen in Gott nur einen gutmütigen älteren Herrn, der nichts Böses den Menschen antun kann. Schließlich ist er ja die Liebe. wie der große russische Schriftsteller Tolstoi das sagte, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, das stimmt. Wir sehen diese Liebe Gottes ganz klar in seiner Schöpfung. Wir sehen die Liebe Gottes ganz klar in der Erlösung. Aber Gott ist ja mehr als Liebe. Aber das ist interessant, ihr Lieben, dass dieses Zweifache in diesem Studium, wir in diesem Studium der Kapitel 4 und 5 entdecken werden. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf Gott, den Vater, und seine Rolle als Gott der Schöpfung. Ja, das vierte Kapitel konzentriert sich auf Gott, den Vater, und seine Rolle als Gott der Schöpfer oder als Gott, der für die Schöpfung verantwortlich ist. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf Gott, den Sohn, Jesus Christus, der für die Erlösung verantwortlich ist. Springen wir einmal vor, Vers 11, Kapitel 4, was uns dort gesagt wird. Es wird gesagt, oder wir lesen, würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Gott, der Vater, ist für die Schöpfung verantwortlich. Und dann in Kapitel 5, Vers 12, wir können das gerne aufschlagen, wird Folgendes gesagt, genauso in diesem Lobpreis Gottes, aber hier wird in besonderer Weise Folgendes auf Jesus Christus das Augenmerk gelenkt. Es wird gesagt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreisung. Gott, der Vater, wird verherrlicht, weil er der Schöpfer aller Dinge ist. Gott, der Sohn, wird verherrlicht, weil er der Erlöser aller Dinge ist. So, wenn Gott, der Vater, für die ganze Schöpfung verantwortlich ist und Gott, der Sohn, für die volle Erlösung verantwortlich ist, denken wir, dass Gott dann auch das Recht besitzt, über die rebellische Schöpfung das Gericht auszugießen? Wie uns das in der Offenbarung ab Kapitel 6 berichtet wird, aber natürlich, natürlich. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Apostel Johannes diese gewaltige Schau, ja, dieses gewaltige Erlebnis mitbekommt oder dass ihm dieses gewaltige Erlebnis von Gott gegeben oder geschenkt wird, um eben dem Leser der Offenbarung, der Probleme damit hat, Gott als den Richter zu sehen, zu zeigen, dass Gott als Schöpfer und Erlöser dazu das volle Recht besitzt, ganz gleich, was Menschen denken oder was Menschen fühlen. Und das ist es auch, warum zum Beispiel die Engel Gottes nach diesen schweren Gerichten, die über die Menschheit kommen werden, Folgendes dann aussagen. Ja, Offenbarung 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, Herr, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du so gerichtet hast. So, Gott ist gerecht in allem, was er macht. Auch eben in den Gerichten, die über die Menschheit hereinbrechen werden. Und dann später in Vers 7 wird Folgendes gesagt, und ich hörte vom Altar her sagen, ja, Herr, allmächtiger Gott, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. So, wenn ein Engel das sagt, und wenn, ich denke, dass es ist ein Altar, der hier spricht, oder, ja, wenn diese Dinge in der Herrlichkeit von Engeln und von dem Altar, der im Himmel ist, gesagt werden, wer sind wir als Menschen zu sagen, oh, das geht aber nicht. Gott kann nicht in dieser Weise mit den Menschen umgehen. In der Offenbarung 19, Vers 2 wird noch einmal wiederholt, und zwar von den Erlösten, die im Himmel sind. Es wird gesagt, denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Gott ist gerecht in allem, was er tut. Wir können das nicht immer einordnen als Menschen, aber das ist die Aussage der Heiligen Schrift. Gott ist in allem, was er tut, gerecht. Nun, als nächstes wollen wir einmal überlegen, was Johannes alles in der Herrlichkeit Gottes sieht. Das Erste, was er sieht und was er beschreibt, ist eben der Thron im Himmel mit Gott, der darauf sitzt. Und ich finde das sehr interessant, dass das dritte Kapitel, das vorhergehende Kapitel, mit der Verheißung Jesu in Bezug zu den zwei Thronen aufhört, ja, seinem eigenen und Thron des Vaters, und nun Johannes den Thron des Vaters in seiner Entrückung in den Himmel auch sieht. Wir sehen auch in den Abvers 3 und den folgenden Versen, wie Johannes immer wieder nach Worten sucht, ja, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. So, mein Gedanke war dieser gewesen, gerade auch angesichts dessen, was hier geschrieben wird über das, über den Regenbogen, über die verschiedenen Edelsteine, die er anspricht. Mein Gedanke war dieser: Müssen wir diese Dinge wirklich alle irgendwie erklären? Oder ist es nicht einfach so, dass Johannes sehend die Herrlichkeit Gottes das nächstbeste Wort gebraucht, was ihm bekannt ist, um diese Herrlichkeit zu beschreiben? Ich will uns das erklären. Wenn wir einen herrlichen Regenbogen sehen, ja, was ist das Erste, was ihr denkt? Ich denke als Erstes, mei, oh mei, das ist gewaltig. Das ist herrlich. Mein zweiter Gedanke ist der, aha, in der Bibel haben wir auch einen Regenbogen und der bedeutet das und das. Er spricht von der Treue Gottes. Er spricht davon, dass Gott die Welt nicht in derselben Weise durch das Gericht des Wassers richten wird. Und ich denke, in derselben Weise müssen wir vielleicht auch diese Dinge hier interpretieren oder erklären, die Johannes in seiner Schau, ja, in seinem Erlebnis der Herrlichkeit sieht. Er gebraucht diese Worte, aber wir müssen nicht alles sofort erklären, ja, sondern er ist einfach überwältigt von der Größe, von der Herrlichkeit, von der Schönheit der himmlischen Realität. Das ist alles. Und deshalb gebraucht er, wir sehen das ab Vers 3, vergleichenden Worte, wie zum Beispiel das Wort wie. Es war wie. Oder das Wort gleich, es war gleich dem und dem. Aber auf der anderen Seite sehen wir diese vergleichenden Worte nicht im Zusammenhang zum Beispiel mit den 24 Ältesten. Ja? Johannes sagt nicht nur ganz genau die Zahl 24, sondern er sagt das, was diese Ältesten noch gekennzeichnet hat. Aber wir kommen dazu gleich. Wir wollen uns im Rest unserer Betrachtung heute Morgen mit diesen 24 Ältesten betrachten. Aber ich möchte uns zunächst auf etwas anderes hinweisen, und zwar auf die sieben Fackeln. Oder eigentlich wird das Wort Leuchter an dieser Stelle gebraucht, oder Öllampe, könnte man das auch übersetzen, dieses Wort. Dasselbe Wort wird im Zusammenhang zum Beispiel mit den weisen und törichten Jungfrauen gebraucht, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, in Matthäus 25. Und dort wird das Wort mit Lampen übersetzt und hier mit Fackeln, interessanterweise, die brennen. Matthäus 25, Vers 4, hier wird gesagt, die Klugen aber nahmen Öl in ihrem Gefäß samt ihren Lampen. Genau das gleiche Wort. So, es ist für uns faszinierend, dass der Apostel Johannes ohne Schwierigkeiten diese sieben brennende Lampen, sage ich mal, als die sieben Geister Gottes, die er schon in Kapitel 1 angesprochen hat, die er schon in Kapitel 1 gesehen hat und die er dann auch als die Fülle des Geistes Gottes identifiziert. Wir schauen zurück zum Alten Testament. Ja, Folgendes wird uns in Jesaja 11, Vers 2 berichtet, im Zusammenhang des Dienstes des Herrn Jesu auf der Erde. Hören wir genau hin. Es ist eine Prophetie, die auf Jesus weist. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, erstens, der Geist der Weisheit, zweitens, der Geist des Verstandes, drittens, viertens, der Geist des Rates, fünftens, der Geist der Kraft, sechstens, der Geist der Erkenntnis, siebtens, der Furcht des Herrn, der Geist der Furcht des Herrn. So sieben Wesensmerkmale des Geistes Gottes werden hier hervorgehoben, um anzudeuten, dass Jesus Christus seinen Dienst in Israel in der Fülle des Geistes tun und vollbringen wird. So, die Fülle des Geistes wird schon, wie gesagt, in dem Gruß der Offenbarung angesprochen, Kapitel 1. Und nun beschreibt Johannes, sprechend von der Gegenwart Gottes, die Realität an, dass wo immer Gott ist, da ist die Fülle des Geistes gegenwärtig. Und das bedeutet wiederum, wir denken zurück wieder an Jesus. Wo immer Jesus anwesend gewesen ist in seinem Dienst, hier auf der Erde, die Fülle des Geistes war mit ihm, in ihm. Er lehrte, Jesus lehrte in der Fülle des Geistes. Jesus predigte in der Fülle des Geistes. Jesus vollbrachte seine Wunder in der Fülle des Geistes. Jesus lebte jede Sekunde seines Lebens in der Fülle des Geistes. Warum war die Fülle des Geistes in Jesus? Weil Jesus Gott ist. Darum. Und das ist interessant zu wissen und über diese Dinge nachzudenken, besonders deshalb, weil wir doch wissen, dass Jesus bei manchen Gelegenheiten traurig gewesen ist und auch geweint hat. So, das schließt sich also nicht gegenseitig aus. Die Fülle des Geistes meint nicht, dass man immer fröhlich sein muss und mit erhobenen Händen herumläuft und Halleluja schreit. Aber das ist ein anderes Thema. Jesus Christus als Gott diente, lebte jede Sekunde seines Lebens in der Fülle des Geistes. Wir sehen das im Zusammenhang der Schrift, dass eben diese brennenden Lampen als die Fülle des Geistes identifiziert werden. Wir haben aber ein kleines Problem mit den 24 Ältesten oder mit der Identifizierung dieser Gruppe der 24 Ältesten. Wer sind sie? Und wir wissen auch, dass es Unstimmigkeiten gibt unter den Bibellehrern, wer diese Gruppe tatsächlich auch ist. Manche meinen, dass hier von Engeln die Rede ist. Aber ihr Lieben, in der Heiligen Schrift sehen wir nicht ein einziges Mal, dass Engel vor Gott sitzen. Sowas gibt's nicht. Sie sind immer als vor Gott stehenden Wesen beschrieben. Ja, so sagt zum Beispiel der Erzengel Gabriel Folgendes in Lukas 1, Vers 19, dem Zacharias. Er sagt, und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und außerdem werden die 24 Ältesten im Buch der Offenbarung immer von den Engeln unterschieden in der Anbetung Gottes. So, sie können nicht Engel sein. Andere denken, dass diese 24 Ältesten die Nation Israel repräsentieren. Ja, das haut aber auch nicht hin, weil wir doch ganz genau wissen, dass das gläubige Israel die Auferstehung erst erleben wird, kurz vor dem tausendjährigen Reich des Messias. Die gläubigen Juden heute, die gehören nicht zu dem gläubigen Israel, zu dem Überrest. Sie gehören zu der Gemeinde des Herrn Jesu. Das gläubige Israel oder der Überrest, wie die Schrift das sagt, ist eine separate Gruppe. die erst vor Anbeginn des tausendjährigen Reiches auferweckt wird. Das meint, dass sie diese Verwandlung nun auch erleben, wo ihre Seelen mit dem neu gemachten Leib zusammenkommen und sie mit diesem neuen Leib in diese himmlische Herrlichkeit oder in das tausendjährige Reich hineingehen können. Manche andere meinen, dass diese 24 Ältesten die Heiligen aller Zeitalter sind. Sie machen keinen Unterschied zwischen Israel und auch der Gemeinde. Das lässt die Bibel nicht zu. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass es gibt eigentlich mehrere Gruppen, aber dass es diese zwei zu unterscheidende Gruppen gibt, die Gemeinde des Herrn Jesu und auch das gläubige Israel. Es passt nicht. Es passt nicht. Ja? Wer ist es aber, fragen wir uns, der die Verwandlung, ja, oder welche Gruppe ist es, die die Verwandlung erlebt und dann auch entrückt wird vor der Trübsalzeit der Heiligen Schrift nach? Wir wissen es, es ist die Gemeinde. Es sind die Heiligen des Gemeindezeitalters, die von diesen 24 Ältesten repräsentiert werden. Warum glaube ich das? Erstens, wir sehen, dass Johannes die 24 Ältesten als solche beschreibt, die gekrönt sind. Aha, wir haben doch studierend Kapitel 2 und 3 gesehen, was dem Überwinder von Jesus Christus verheißen wird. Was wird ihm verheißen unter anderem? Kronen. Offenbarung 2, Vers 10. Gemeinde in Smyrna wird hier angesprochen und Jesus sagt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Den Überwindern der Philadelphia-Gemeinde wird gesagt von Jesus Christus, Offenbarung 3, Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. So, die Gläubigen des Gemeindezeitalters werden von Jesus Kronen versprochen. Und diese 24 Ältesten in der Herrlichkeit, die Johannes sieht, die tragen Kronen. Zweitens. Die 24 Ältesten sind mit weißen Kleidern angetan. Der Gemeinde in Sardes verspricht Jesus in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Auch das ist eine erstaunliche Parallele, die ein aufmerksamer Leser sofort erkennen muss. Hier ist die Rede von den Überwindern, von den Gläubigen des Gemeindezeitalters. Drittens. Die 24 Ältesten werden Älteste genannt. Auch das ist ein Hinweis. In der Heiligen Schrift wird uns erklärt, dass die lokale Gemeinde durch Älteste Mehrzahl, nicht einen Ältesten, sondern Mehrzahl der Ältesten, Pluralität der Ältesten, geleitet werden soll. Apostelgeschichte 2, Vers 17 wird gesagt, von Milet aber schickte er Paulus gegen Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde von Ephesus herüberrufen. Und dann etwas weiter in Vers 28 werden die Ältesten als Aufseher der Gemeinde identifiziert. Wir lesen als Mandat, als Aufgabe für diese Ältesten Folgendes. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, welche er durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Viertens, in dem neuen Lied, das die 24 Ältesten singen, wir können vorspringen, wir finden dieses neue Lied, Offenbarung 5, ab Vers 9. In diesem neuen Lied identifizieren sich die 24 Ältesten als solche, die erlöst sind. Und zudem noch als solche, die von Jesus selbst zu Königen und zu Priestern gemacht worden sind. Und ihr Lieben, wenn wir in das Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass die Gemeinde Jesu genauso beschrieben wird. Offenbarung 1, Vers 6. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt uns das Wort, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum. So was uns also in dem Neuen Testament vermittelt wird, ist, dass jeder Mensch, jeder, der durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist, ein Priester Gottes ist. Wir sagen dazu das allgemeine Priestertum, das ist der Begriff, den wir gebrauchen. Aber was bedeutet das, dass jeder wiedergeborene Mensch, dass jeder Mensch, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat und nun zu einer neuen Kreatur gemacht worden sind, was bedeutet es, dass er ein Priester geworden ist? Es bedeutet schlicht und einfach, dass er niemanden braucht, der ihn zu Gott bringt, ja, der ihn vor Gott oder vor Jesus vertritt. Er braucht niemanden, der näher zu Gott ist. Er ist nah genug, dass er Gott selbst ansprechen kann durch Jesus Christus, weil er in Jesus Christus ist. Es bedeutet auch, dass zum Beispiel die Gebete des Pastors nicht eher erhört werden als die Gebete von jemand anders, der eben sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Das meint das allgemeine Priestertum. Und das meint aber auch, dass jeder wiedergeborene Mensch nicht nur einen direkten Zugang zu Gott hat, weil er in Jesus Christus ist, es meint auch, dass er eben in dieser Verpflichtung steht, von der der Apostel Petrus spricht und darauf hinweist, wenn er sagt, wir sind hier, um die Wohltaten dessen zu verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht nur die Aufgabe vom Prediger. Und hier denke ich auch, dass wir eben die Antwort finden auf die Zahl 24. Warum 24, fragen wir uns. Und ihr Lieben, es ist mit Sicherheit nicht einfach so, dass diese Zahl so präzise genannt wird. Ja? Und Johannes hätte ja auch eigentlich von einer Gruppe von Menschen sprechen können, die er Älteste nennt. Nein, er sagt 24. Das hat eine Bedeutung. Und wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir interessanterweise in 1. Chroniker 24 einen Bericht davon, dass der König David die Priesterschaft Israels in 24 Dienstgruppen einteilt. In Vers 3 wird Folgendes gesagt: Und David zusammen mit Zadok, das war der Hohepriester der damaligen Zeit, teilte sie ein nach ihrer Dienstgruppe, 24, und ihrem Amt. Wenn wir weiterlesen, Kapitel 25, dann sehen wir, dass auch die Sänger in dem Tempel ebenso in 24 Abteilungen eingeteilt wurden. Faszinierend. Und schauend in unseren Text, den wir eben gelesen haben, über den wir nachdenken, dann sehen wir, dass die 24 Ältesten als königliche Priester beschrieben werden und dazu noch in Kapitel 5 sehen wir, dass sie singen. Und deshalb können wir uns vorstellen, können wir es annehmen, dass das alttestamentliche Muster der Priesterschaft hier auf die 24 Vertreter und Repräsentanten der Gemeinde des Herrn Jesu Christi hinweist. Ihr Lieben, das ist die einzige Gruppe der Heiligen, die in der Herrlichkeit Gottes sein wird vor der Trübsalszeit, ja, in dem verherrlichten Leib. Es sind die Heiligen des Gemeindezeitalters. Wie kommen sie in die Herrlichkeit Gottes? Das wissen wir. Durch die Verwandlung, die in der Entrückung stattfinden wird, die, wie ich denke, die Entrückung wird vor der Trübsalzeit stattfinden. Und das ist ja auch sehr interessant zu beobachten. Ich denke, ich habe davon schon gesprochen, ich weiß es nicht. Aber das Wort Gemeinde, Ekklesia, wird in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung 19 Mal gebraucht. 19 Mal in den ersten drei Kapiteln. Ab Kapitel 4 bis Kapitel 19. Und in diesen Kapiteln wird ja von der Trübsalzeit gesprochen, wird das Wort Gemeinde, Ekklesia nicht einmal gebraucht. So, wo ist die Gemeinde? Wo ist die Gemeinde? Und die Antwort ist diese: Die Gemeinde Jesu befindet sich während der Trübsalzeit im Himmel in der Gegenwart Gottes und wird hier von Johannes im Zusammenhang eben mit den 24 Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, auch identifiziert. So, ich muss langsam zur Landung ansetzen. Die Zeit ist vorangerückt, aber wir müssen ja einen Schritt zurücktreten. Wir fragen uns, was bringt uns das, diese Dinge zu wissen? Ja, wo hat dieser Text eben der Offenbarung den Sitz in meinem Leben? Wie betrifft mich das in meinem alltäglichen Leben, dass ich weiß, dass die 24 Ältesten die Gemeinde repräsentieren in der Herrlichkeit und dass die Gemeinde in der Trübsalzeit nicht da sein wird, sondern eben mit Gott sein wird? Nun, ihr habt mit Sicherheit auch von solchen Menschen gehört, man liest das auch immer wieder in diesen Sensationsnachrichten, dass Menschen gestorben sind und dann wieder ja zum Leben geweckt wurden, weil wer weiß wie. Und dann berichten diese Menschen auch von ihrer Todeserfahrung, ja, was sie gesehen haben, dies und jenes, und dann schreiben sie auch Bücher, und diese Bücher werden leider auch von sehr vielen Christen gekauft. Ihr Lieben, sparen wir uns das Geld und geben wir lieber das Geld für die Mission. Alle diese Berichte, die man so hört und die man auch lesen kann, ich habe noch keins dieser Bücher gelesen, habe auch nicht vor, alle diese Berichte sind im besten Fall eine Übertreibung, im schlimmsten Fall sind sie eine Ablenkung und eine Verführung. So, wie kann ich das so sagen? Ganz einfach, ganz einfach. Ihr Lieben, weil wir hier in dem vor uns liegenden Text, den wir angefangen haben zu lesen, solch einen Bericht über die Ewigkeit schon haben, der 100% zuverlässig ist. Gott selbst bürgt sich für die Zuverlässigkeit seines Wortes. So, wenn wir etwas über die Ewigkeit wissen wollen, schlagen wir die Bibel auf. Mehr als das. Schaut einmal. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, er kam ja aus der Herrlichkeit. Er weiß wie kein anderer, wie die Herrlichkeit Gottes wirklich aussieht. Er kennt sie. Das ist sein Zuhause. Wie viel hat er uns von der Herrlichkeit, dieser himmlischen Herrlichkeit erzählt? Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir nicht allzu viel. So, die Frage ist, warum nicht? Ein Bibellehrer hat sich hingesetzt und hat einmal studiert, wie viele Aussagen Jesu sich auf die Beschreibung der himmlischen Herrlichkeit bezieht. Und er hat festgestellt, dass nur 10% der Aussagen Jesu sich mit der ewigen Herrlichkeit beschäftigen. Weitaus wichtiger für Jesus war die Realität, wie man als Mensch in diese Herrlichkeit kommt. Das war wichtig. Und nicht nur das. Jesus warnt seine Zuhörer mit den stärksten Worten, die es nur gibt, die Realität der Verdammnis zu meiden. Jesus sagt den Menschen, alles dran zu geben, um diese Realität der Hölle unter allen Umständen zu meiden. Ich lese uns nur einen Bericht oder eine Textstelle aus Lukas 10, Vers 13. Jesus sagt, ich sage euch, es wird Sodom an jedem Tage erträglicher gehen als dieser Stadt. Wir wissen, Sodom wirklich. Ja, das ist, was Jesus sagt. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn zu Tyrus und Sidon die Taten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie vorlängst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Wir müssen Buße tun als Menschen. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bist zum Himmel emporgehoben worden, du wirst bis zur Hölle hinabgeworfen werden. Und wir verstehen deshalb als Zuhörer Jesu, dass das Wichtigste nicht das ist, alles über den Himmel zu wissen, was es zu wissen gibt, sondern Buße zu tun. Und das anzunehmen, was Jesus als Sohn Gottes sagt, wie wir zu leben haben in der Zeitlichkeit, das ist wichtig. Und meine Frage für uns heute Morgen ist diese, haben wir das getan? Haben wir Buße getan für unsere Sünden? Und leben wir nun ein Leben, das mit dieser Buße übereinstimmt, das heißt, ist in unserem Leben die Frucht des Geistes zu sehen. Und ihr Lieben, solange wir atmen können, ist die Gelegenheit zur Buße und der Hinwendung an Jesus Christus gegeben. Und das ist wichtig, das ist das Wichtigste. Nutzen wir die gegebene Zeit, nutzen wir diese Zeit für Jesus. Nutzen wir auch diese Zeit, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Hier schon. Leben wir in dieser Weise? Das ist die wichtige Frage. Leben wir in dieser Weise, dass wir sagen können, Jesus ist alles, alles mir. Können wir das sagen? Möge Gott seine Gnade uns dazu geben. Amen. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen und zum Segensgebet. Ich will uns mit einem Segensgebet auch entlassen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wie wunderbar ist es, immer wieder dein Wort aufzuschlagen und diese Dinge zu lesen, auf die du uns hinweist. Es ist wirklich so, dass wir nicht als Weise zurückgelassen worden sind, sondern dass du uns in deiner Gnade dein herrliches Wort gibst und dass du uns den Heiligen Geist gibst, der uns diese Dinge, die uns oft unerklärlich sind, auch erklärt. Und deshalb dürfen wir auch diese Dinge, die Johannes zum Beispiel gesehen hat, verstehen und sehen, dass sie auch für uns bedeutend sind. Und besonders in der Weise, dass wenn wir unser Leben dir anvertraut haben in Buße, wir darauf freuen können, uns darauf freuen können, auf diese wunderbare Herrlichkeit mit dir. Und das ist es, was uns beschäftigt. Das ist es, was wir wirklich auch in unserem Leben begehren, Herr Jesus Christus. Mehr lieben will ich dich, Herr Jesus Christus, mehr lieben dich. Schenk, dass das eine Wirklichkeit ist und nicht nur ein Wort, das wir so aus unserem Mund sprechen, mit unserem Mund sprechen. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass du uns in deiner Hand hältst. Und jetzt beten wir darum, dass du uns in deinen Segen entlässt. Und der Friede Gottes, welcher Höhe ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.